Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Heute Jesus ist Gott. Teil 3, wir sind in dieser Serie und über den Kolosserbrief und ich persönlich, ich liebe es. Und ich, lass uns einfach reingehen. Hast du deine Bibel ready? Hast du deine Schreibmaterialien ready, um Notizen zu machen? Ihr dürft Antwort geben. Was läuft, Grace Church? Ein paar Monate weg und alle sind stumm geworden. Es ist ja unglaublich. Das Wunder liegt in deinem Mund, nicht in deinem Schweigen. Also, wir nehmen den Kolosserbrief zusammen als Gemeinde, lesen wir den Kolosserbrief und ich persönlich finde das so etwas Cooles, auch in den Live-Groups. Und ich persönlich finde so in diesem Brief oder allgemein in den Briefen von Paulus und in den Briefen vom Neuen Testament ist so viel Reichtum. Und im Kolosserbrief, wenn du einen Titel wählen müsstest, wir haben diesen Titel gewählt, Jesus ist Gott, das ist das große Thema sozusagen, gesehen über den ganzen Brief. Und dieser Brief ist so komprimiert. Ich glaube, Paulus hat den Brief geschrieben. Aber eigentlich hat gar nicht Paulus den Brief geschrieben, sondern Gott hat den Brief geschrieben und er hat Paulus benutzt, um diesen Brief zu schreiben. Also es ist Gottes Wort und nicht einfach die Worte eines Menschen, sondern es ist Gottes Wort. Aber Paulus selber ist so begeistert von Jesus, dass es ihm schwerfällt, überhaupt einen Punkt, Komma oder irgendein Satzzeichen zu machen. Und deswegen ist es auch für uns extrem schwierig. In der deutschen Übersetzung wurden immer wieder Punkte eingefügt. Ich glaube, die Leute hatten extrem Mühe, die das übersetzt haben. Wo setzen wir die verschiedenen Verse? Wo setzen wir die verschiedenen Kapitel? Weil es einfach ein Fluss von Anfang bis Ende eigentlich ist. Und ich will dich einfach daran erinnern. Es ist ein Brief. Ein Brief hat eine Struktur. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, von deiner Frau, von deinem Mann, von deiner Freundin, von deiner Verlobten zum Beispiel, dann fängst du normalerweise nicht hinten an zu lesen. Manche machen das, sie wollen sehen, liebt sie mich, liebt er mich noch, oder? Und dann liest du vielleicht am Schluss irgendwie sowas wie, ich liebe dich, aber du willst ja herausfinden, warum kommt die Person zu der Conclusion, zu dem Endsatz des Briefes, also fängst du vorne an zu lesen. Und für mich ist es extrem wichtig, dass wir verstehen, Paulus hat hier einen Brief geschrieben. Es waren keine Kapitel drin, es waren keine Verse drin, es war ein Brief. Und ein Brief liest man von vorne bis hinten. Und was häufig passiert ist in der christlichen Welt, ist, dass wir einzelne Verse aus irgendwelchen Kapiteln, von irgendwelchen Briefen, zum Beispiel von Paulus, rausgenommen haben und eine eigene Religion daraus gemacht haben, eine Doktrin daraus gemacht haben, eine Lehre daraus gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Ganze im Zusammenhang sehen. Vor allem die Briefe von Paulus haben eigentlich immer die gleiche Struktur. Und ich glaube, am Schluss von dieser Serie werden wir ein größeres Bild haben von dem, wie Gott uns verändern möchte, wie Gott uns begegnen möchte, weil es ist eigentlich alles in diesen Briefen drin, schön, eigentlich ganz schön strukturiert. Und heute sind wir in Kapitel 2. Wir sind in Kolosser Kapitel 2 und ich möchte dich wirklich herausfordern, oder ermutigen oder wie auch immer, lies dieses Kapitel auch nachher noch. Ich hoffe, dieses Kapitel begleitet dich die ganze Woche. Ich hoffe, du bist in einer Live-Group, wo du nachher diese Verse, die wir heute miteinander anschauen, einfach nochmal intensiver reingehst. Ich habe dieses Kapitel jetzt die ganze Woche hindurch immer wieder gelesen. In verschiedenen Bibelübersetzungen, auf verschiedene Sprachen, von Kroatisch, vor allem Englisch, Deutsch, Grabster Deutsche Bibel gibt es leider noch nicht. Ja, das wäre noch etwas, das man machen könnte. Aber Ich habe dieses Kapitel immer und immer gelesen und ich habe es gestern Abend gelesen und ich habe mir gedacht, es ist so krass, wie voll jeder einzelne Vers ist. Und ich will dich wirklich ermutigen, lies es für dich zu Hause. Wir können nur einen Bruchteil von dem anschauen, was das Ganze enthält. Es ist so voll Leben, es ist so voll Ermutigung, es ist voll mit lebendigem Wasser. Und ich glaube, du kannst einen Vers lesen und du kannst ihn jeden Tag lesen und du wirst jeden Tag berührt. Aber wir wollen heute einige Verse durchnehmen oder durchlesen miteinander. Und für mich war es eigentlich noch nie so einfach, die Grafiken zu erstellen für die Technik, weil normalerweise springe ich von einem Vers zum anderen und vorne und hinten. Und jetzt muss ich mich aber an dieses Kapitel halten. Kapitel 2. Könnt ihr euch noch erinnern an Kapitel 1? Ja. Was war der Schluss von Kapitel 1, Lena? Sie hat sehr laut ja. Jesus, ja, stimmt. Paulus hat am Schluss des ersten Kapitels gesagt, wir predigen das Evangelium von Jesus Christus. Und wir kämpfen für dieses Evangelium von Jesus Christus. Und dann Kapitel 2, Vers 1. Wir nehmen einfach immer so ein paar Verse zusammen durch und dann schauen wir das gemeinsam an. Ich hoffe, ich habe eine gute Aufteilung gemacht. Also, ich erwähne das. Was erwähnt er? Den Schluss von Kapitel 1, dass er das Evangelium predigt und dass er darum kämpft. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und in Liebe zusammenhaltet. Also Paulus, wie wir schon gehört haben, schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in einer Ortschaft, die Kolossä heißt, und er war selber noch nie da. Er war noch nie in dieser Gemeinde. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit, an diese Church einen Brief zu schreiben, und er schreibt, ich kämpfe um euch. Und auch um die Geschwister in Laodicea. Laodicea ist eine andere Church, ist eine andere Ortschaft, etwa 15 Kilometer von Kolossä weg. Und Paulus, das sehen wir noch im weiteren Verlauf des Briefes, hat auch einen Brief an Laodicea geschrieben und hat den Kolossern gesagt, tauscht die Briefe aus, damit ihr auch die Worte, die ich an Laodicea geschrieben habe, und umgekehrt und so weiter. Früher Briefverkehr, extrem krass. Twitter gab es noch nicht, Instagram, TikTok gab es alles noch nicht. Aber Paulus hat diesen Brief geschrieben und hat die Leute noch nicht persönlich gekannt. Aber er hat den Pastor gekannt, der Gemeinde, haben wir alles schon durchgenommen. Also, es geht mir darum, dass die Klingeltöne der Handys auf lautlos, no condemnation. Da ist keine Verurteilung mehr in denen, die in Christus Jesus sind. Aus der Sicht von Gott natürlich. Ich kann jetzt nicht für jeden hier drin sprechen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Ja, soll ich kurz eine Pause machen? Es geht mir darum, also, hallo, aufmerksam. Wir sind hier in der Kirche. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und in Liebe zusammenhaltet. Und dann, nächster Vers, Vers 3. Damit ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangt. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich nur das hier lese, wie sagt man Hühnerhaut auf Hochdeutsch? Gänsehaut. Auf Deutsch, habe ich auf Englisch gesagt? sorry, auf Deutsch habe ich gemeint. Ja, auf Deutsch, nicht Goosebumps, auf Deutsch. Gänsehaut. Wenn ich das hier lese, ich denke mir, das ist unglaublich, dieser Vers. Da, Paulus schreibt das Ganze, damit ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis, weißt du, er schreibt das ja nicht nur an die Leute da, er schreibt das an die Gemeinde. Wir sind jetzt 2000 Jahre später und du kannst diesen Brief nehmen und ihn für dich nehmen, damit du eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangst. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Hast du gewusst, dass Jesus das Geheimnis Gottes ist? Das im Alten Testament nur so vorschattiert, so vorgemalt wurde, aber jetzt ist Jesus gekommen, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Nur die, die es nicht erkennen, für die ist es noch ein Geheimnis, aber für uns ist es kein Geheimnis mehr, weil wir wissen, ah, das Geheimnis ist Jesus. Ah, ich kenne ja Jesus, also kenne ich das Geheimnis von Gott. In ihm, in diesem Geheimnis, in Jesus, in ihm. Kannst du mal eins weitergehen? In ihm. Hast du das, hab's extra gelb gemacht, hab's extra groß gemacht. In ihm, und das kannst du dir groß aufschreiben, das ist der größte Punkt, du kannst auch sagen, Punkt Nummer eins, der sich durch das ganze Kapitel hindurchzieht, ist diese zwei Worte, in ihm. Also hier steht, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alles, was du überhaupt nur irgendwann wissen kannst, ist in Jesus Christus verborgen. Wenn du ihn hast, dann hast du die Möglichkeit, das abzurufen. Warum? Das sehen wir nachher noch. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm. Also wenn du Weisheit brauchst, wenn du Erkenntnis brauchst, dann weißt du, wohin du gehen musst. Weißt du, was das Coole ist? Ich finde das cool, dass hier steht, in ihm sind alle Schätze. Einen Schatz findest du, einen Schatz gräbst du aus. Einen Schatz, schon mal Fluch der Karibik gesehen? Oder? Einen Schatz, du musst wissen, wo er ist, damit du ihn finden kannst. Ich liebe diese Sprache, die Gott hier hat. Er sagt, im Alten Testament gibt es einen Vers, wo er sagt, dass es für ihn eine Ehre ist, diese Schätze zu verstecken. Und es ist die Ehre der Könige und Priester, also von dir und von mir, diese Schätze auszugraben. Das sind so viele Schätze in Gottes Wort. Und Gott möchte, dass du da reingräbst, dass du die Schätze ausgräbst. Weil in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Nächster Vers. Ich sage das, er sagt das aus einem Grund, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Warum sagt Paulus das? Damit nicht irgendjemand kommen kann mit irgendeiner super Überredungskunst, die dir irgendetwas anderes erzählt, verklickert, als das, was Paulus hier schreibt. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Schon mal erlebt, dass gewisse Leute irgendetwas erzählt haben und es hat so gut und so korrekt getönt. Aber je länger du darüber nachgedacht hast, hast du herausgefunden, es ist eigentlich gar nicht das, was Gott in seinem Wort sagt. Es tönt einfach nur gut. Kluge Überredungskunst. Gott will nicht, dass du auf einen falschen Weg geführt wirst. Und Paulus macht diesen Punkt hier in diesem Kapitel etwa 3 oder 4 Mal. Wir lesen jetzt noch ein bisschen weiter, damit wir wirklich durch alle Verse hindurchkommen. Seid ihr da? Ja. Schön. Kolosser 2, Vers 5 bis 6. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinem Geist. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt Jesus Christus, den Herrn, angenommen. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also Paulus sagt hier, er kann nicht persönlich bei den Leuten sein, er kann nicht in Fleisch und Blut bei den Leuten sein, aber er kann bei ihnen sein im Geiste. Und dann sagt er, und es macht mir Freude zu sehen. Also wie wenn er wirklich da, ich möchte mal in Paulus seine Haut hineingehen. Wie wenn er wirklich da wäre, weil er sagt hier, ich bin gar nicht da, ich bin im Geist bei euch. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht. Also wie wenn er da wäre, wie wenn er in einem Gottesdienst wäre oder in einem Haus von den Leuten und es bereitet ihm Freude im Geist zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Also nur schon dieser Gedanke, ich finde den extrem interessant. Paulus ist eigentlich nicht da, aber er ist anscheinend doch irgendwie da. Es gibt ja noch eine andere Stelle, wo Paulus so etwas sagt. Er sagt, ich bin zwar hier, aber ich bin eigentlich nicht hier, ich bin im Himmel. Mein Körper ist eigentlich hier, aber ich bin gerade im Himmel und sehe all diese guten Dinge im Himmel. Und währenddem mein Körper gesteinigt wird, bin ich im Geist im Himmel. Und als ich zurückkam, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gesteinigt wurde. Und er steht auf, gesteinigt wirst du eigentlich normalerweise so lange, bis du tot bist. Paulus ist während der Steinigung eigentlich nicht so richtig da anwesend. Er ist da anwesend und flippt halb aus. Dann kommt er zurück und merkt, ein paar Schrammen am Körper. Steht auf und geht zurück in die Ortschaft, von wo die Leute kamen, die ihn gerade gesteinigt haben, geht in die Synagoge und predigt das Evangelium. Ich meine, also mehr Hardcore als dieser Paulus kannst du eigentlich nicht sein. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt Jesus Christus, den Herrn, angenommen. Und darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Vers 7. Ihr seid verwurzelt. Vers 7. Ihr seid verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wie wirst du im Glauben gefestigt und gewurzelt? Indem ihr überreich seid in Danksagung. Ronny, klingelt's? Ihr seid verwurzelt. Ihr seid verwurzelt. Nicht ihr werdet verwurzelt sein, sondern ihr seid verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also du bist es schon. Und wenn du das Gefühl hast, du bist es nicht mehr, dann fängst du an zu danken für das, was Jesus für dich getan hat. Und dann wirst du wieder, dann kommt es wieder zurück. Oder es ist nicht so, dass du nicht mehr verwurzelt bist, dass du nicht mehr fest bist im Glauben, aus Gottes Sicht, sondern es ist eigentlich deine eigene Sicht, deine eigene Erfahrung, deine eigenen Gefühle. Aber je mehr du anfängst, Danke zu sagen, einen Mindset zu haben von Dankbarkeit, desto schneller bist du wieder fest. So gefühlt fest. Oder? Sorry. Ja, und Amen. Ihr seid verwurzelt, nochmal eins weiter. Hier kommt es wieder vor, ich habe es schon sehr betont, in ihm. Ihr seid verwurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreicht seid in Danksagung. Es wird hart. Kolosser 2, Vers 8, nächster Vers. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Weißt du, die Bibel ist brandaktuell. Wenn du auf Social Media gehst, jetzt gerade, wirst du vollgepumpt mit leeren, trügerischen Philosophien, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs und mit den Prinzipien, bei denen sich alles um das dreht, was in dieser Welt vorherrscht. Und nicht um Christus. Weißt du, Paulus macht hier einen Punkt und ich denke, Ben wird nächste Woche extrem darauf eingehen, weil Paulus schreibt diesen Brief nicht einfach nur, um die Leute zu ermutigen, sondern weil auch Leute hier nach Kolossä gekommen sind mit diesen leeren, trügerischen Philosophien, mit irgendwelchem weltlichem Gedankengut. Man sagt diesen Leuten, später sagt man ihnen Gnostiker oder Gnostizismus, Leute, die sagen, hey, Jesus ist schon gut, aber er ist eigentlich nicht wirklich der Sohn Gottes. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber es gibt Zeugen. Weißt du, wie du herausfindest, was eine trügerische Philosophie ist? Wenn Jesus nicht Gott ist. Und weißt du, diese Philosophien, die gehen so weit, die wir sehen es später in dem Brief. Welche Diät soll ich machen? Es geht um Essen. Welche Feste muss ich alle einhalten? Es geht in alles hinein, was dir Menschen versuchen, weißt du, und diese Philosophien, die tönen dann immer so gut. Deswegen sagt er es, nehmt euch in Acht vor denen, die euch einfangen wollen mit diesen Philosophien. Und weißt du, meistens sind es ja gar nicht die Menschen, die dich einfangen wollen, sondern das, was dahinter steckt, das dich einfangen will. Und ich sag dir, das hier ist nicht etwas, das vor 2000 Jahren einfach aktuell war, sondern es ist brandaktuell heute in dieser Welt. Und für uns als Church, ich rede jetzt über die ganze Welt, ist es wichtig, dass Jesus im Zentrum steht und nicht irgendwelche solche Philosophien oder irgendwelche Weltanschauungen. Das heißt nicht, dass du nicht mit den Leuten sprechen kannst oder mit den Leuten Zeit verbringen kannst, die diese Philosophien verbreiten oder irgendetwas. Es heißt ganz einfach, dass du fest bist und weißt, dass Jesus keine Philosophie ist, nicht einfach irgendeine Weltanschauung, sondern dass Jesus Gottes Sohn ist. Also nehmt euch in Acht vor denen, die euch mit leeren und trügerischen Philosophien einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Also ich persönlich finde diesen Vers extrem interessant, vor allem in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, in dem wir jetzt gerade leben. Nimm mal die letzten paar Monate. Mit was warst du konfrontiert? Jetzt mal ganz ehrlich, auch wir Christen, untereinander. Für mich geht es ganz einfach, also jetzt was das Virus und so anbelangt, für mich geht es ganz einfach auf das heraus. Glaubst du das, was Gott in seinem Wort sagt? Oder glaubst du es nicht? Nimmst du es für dich in Anspruch oder nimmst du es für dich nicht in Anspruch? So einfach ist es eigentlich. Damit du weißt, was Gott sagt, musst du ja wissen, was in Gottes Wort steht. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es extrem wichtig. Und ich merke das in meinem Leben immer wieder selber. Und ich glaube, Dave hat es letzte Woche gesagt in seiner Predigt. Wo hast du deinen Fokus? Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram? Wie viel Zeit verbringst du? Die Apps sind nicht schlecht. Ich liebe Instagram. Ich finde es sehr inspirierend. Aber ganz ehrlich, wenn ich so viel Bibel lesen würde, wie ich auf Instagram bin, dann hätten diese Philosophien und diese weltlichen Anschauungsbilder und all diese Dinge hätten viel weniger Raum, in meinem Leben überhaupt irgendetwas zu greifen. Könnt ihr ein bisschen nachfolgen? Mit was beschäftigst du dich? Mit was fühlst du dich? Das, was passiert, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, ist, wir werden wieder synchronisiert. Wir werden wieder, ich habe hier ein anderes Wort noch aufgeschrieben, extra, weil ich es vergesse, ich habe es nicht aufgeschrieben. Wir werden synchronisiert, was passiert noch? Ich weiß auch nicht. Wir werden wieder kalibriert, genau. kalibriert mit den Gedanken Gottes, mit dem Gedankengut Gottes, mit dem, was Gott für uns ready hat. Und wir brauchen das, dass wir gefüllt werden mit den Gedanken, mit der Fülle von Gott, damit wir diese Fülle raustragen können in die Welt. Es geht nicht immer nur um dich. Es geht darum, dass du gefüllt wirst, damit andere davon profitieren können. Also nehmt euch in Acht, nehmt euch in Acht, kannst du es nochmal einblenden? Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Blablabla. Und nicht um Christus. Und dann der nächste Vers. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Ich habe extra diese Übersetzung genommen. Kannst eins weitergehen? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und ich glaube, jeder Mensch, wenn er ehrlich ist mit sich selber, möchte Gottes Fülle erleben. Möchte eigentlich im Überfluss leben. Möchte Liebe erleben. Möchte Annahme erleben. Möchte Heilung erleben. Möchte Wiederherstellung erleben. Möchte ein Leben im Überfluss erleben. Und weißt du, in Jesus, in ihm, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Aber das Coole ist, der Satz ist hier noch nicht fertig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Er, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Eins weiter. In ihm. Also in ihm wohnt die ganze Fülle von Gott. Alles, was Gott ist, wohnt in Jesus. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Also, du bist in ihm. Und in ihm ist die ganze Fülle Gottes. Was ist dann in dir? Die ganze Fülle. Überleg dir, die ganze Fülle Gottes. Ich meine, das ist jetzt nur das deutsche Wort. Geh mal ins Griechische hinein. Die ganze Fülle Gottes lebt in Jesus und in ihm bist du zur Fülle gebracht. Er, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, oder man könnte auch sagen, alle Philosophien, alle Theorien, alles, was Menschen auf die Beine stellen, sind ein Witz im Vergleich mit Jesus, weil er ist immer noch viel höher, weil er das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und wenn du in ihm bist, dann bist du ja auch, oh mein Gott. Du kannst selber weiterdenken. Manchmal ist es gut, das Hirn einzuschalten. Also wenn in ihm die ganze Fülle ist und du in ihm zur Fülle gebracht wirst, in die gleiche Fülle wie er ist, und er das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, alles, was sich dir annähern möchte, dann bist du ja genau an der gleichen Position. Also jetzt haben wir es. Wer findet dieses in ihm schon gut? Ja, ja. Ihr dürft die Hände nochmal. In ihm. Wer ist in ihm? Wer ist in ihm zur Fülle gebracht? Ich liebe dieses in ihm. Und jetzt kommt der nächste Satz. In ihm seid ihr auch beschnitten worden. Ich liebe die Bibel. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ciao. Ich musste unbedingt diese Übersetzung nehmen. In ihm seid ihr auch beschnitten worden. Männer? Ich wollte eigentlich eine Schere mitnehmen. Und Rahel hat einen Ausdruckstanz vorbereitet, der diese Beschneidung untermalen soll. Wer von euch ist beschnitten? Die, die es geschnallt haben, in ihm, das ist Vergangenheitsform. Halleluja! Es ist Vergangenheit, es ist schon passiert. In ihm seid auch ihr beschnitten worden. Ich liebe die Bibel. Ich liebe, wenn einfach solche Sätze stehen. Und wenn du diesen Satz jetzt isolierst, dann könntest du daraus eine sehr gute Theologie machen. In ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings, zum Glück geht es noch weiter. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine äußerliche nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ausziehen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Danke vielmals. Sondern um das Ausziehen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Ich finde dieses Wort Beschneidung immer noch sehr amüsant. Also ihr seid, in ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ausziehen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Und nächster Vers. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also eins weiter, in ihm. Ihr seid mit ihm begraben, in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Es gibt einen anderen Bibelvers, wo steht, dass diese Kraft, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat, diese Kraft lebt jetzt in dir. Also ihr seid begraben in der Taufe. Jetzt meine Frage, wenn du das so liest, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber ich weiß, was bei mir abgeht. Ich denke mir, was hat Beschneidung und Taufe miteinander zu tun? Weil Taufe finden wir ja alle voll cool. Und hier geht es ja um Frauen und Männer, falls die Frauen das noch nicht geschnallt haben. Also wir feiern ja immer noch, oder wir lieben es, wenn Menschen sich taufen lassen. Ich habe gerade vor 2 Wochen oder 3 Wochen eine Anfrage bekommen, ob ich jemanden taufen möchte. Und ich liebe das. Aber als ich das hier gelesen, also kein Aber in dem Sinn, dass es negativ ist, aber als ich das hier gelesen habe, habe ich mir gedacht, wieso feiern wir die Beschneidung nicht? Das ist einfach eine Frage, die ich habe. Ich kann sie nicht beantworten. Vielleicht ein bisschen. Weil diese Beschneidung, die hier angesprochen wird, Paulus benutzt Wörter aus dem Alten Testament, die vor allem die Juden sehr gut kennen. Und er sagt, hey, weißt du, bei den Galatern kamen ja Leute und haben gesagt, hey, voll cool, dass ihr an Jesus glaubt, aber seid ihr schon beschnitten? Habt ihr schon die Beschneidung an eurem Körper durchgeführt? Und Paulus schreibt den Galaterbrief eigentlich auch genau wegen diesen Leuten, weil er sagt, hey, es geht nicht mehr darum, diese äußerlichen Dinge zu tun. Es geht darum, zu erkennen, was Jesus für uns gemacht hat. Und in ihm bist du schon beschnitten worden. Auch wenn das irgendwie schräg, also jedes Mal, wenn ich das Wort benutze, tönt es irgendwie schräg in meinen Ohren. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an deinem Körper, Halleluja, sondern um das Ausziehen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Merkst du etwas? Das ist Vergangenheitsform. Vergangenheitsform. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. In ihm auch mit auferweckt worden, mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also, als du Jesus in dein Leben aufnahmst, wurdest du getauft im Geist und wurdest du beschnitten. Ich weiß, wir sind nicht so Beschneidungsfreaks. Bei uns kennt man das nicht so. Aber was haben diese Dinge miteinander zu tun? Für was steht die Beschneidung? Wo wurde die Beschneidung als erstes eingesetzt? Jemand hat gesagt, es steht für das Gesetz, aber das stimmt nicht ganz, weil die Beschneidung wurde das erste Mal bei Abraham, 400 Jahre vor dem Gesetz, eingeführt. Und es war das Zeichen des Bundes, das Gott mit Abraham geschlossen hat. Danach im Gesetz mussten alle am 8. Tag beschnitten werden. Für was steht 8? Genau, für Neuanfang. Acht, die Nummer 8 im Hebräischen steht für Neuanfang. Bei der Beschneidung am Körper fließt Blut. Am Kreuz auf Golgatha ist das Blut des Sohnes Gottes geflossen und als er wieder auferstanden ist, hat etwas ganz Neues begonnen. Nämlich eine neue Schöpfung, diese Schöpfung, die im ersten Kapitel des Kolosserbriefs beschrieben ist. Und wenn du Jesus annimmst in dein Leben, dann stirbt dein alter Mensch. Und die Taufe ist ein Symbol für das. Du gehst unter das Wasser. Wir haben vorher im ersten Lied gesungen. Bezahlt mit dem Blut und gewaschen mit dem Wasser. Könnt ihr, die, die noch nicht da waren, was war das erste Lied? Es war ein neues Lied, es war genial. Es war das beste Lied. Wir singen es nachher nochmal. Es heißt My Testimony. Bezahlt mit dem Blut von Jesus, gewaschen mit dem Wasser. Also du bist in dem Moment, ziehst du eigentlich deinen alten Menschen aus und du wirst geboren als etwas ganz Neues. Auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du es nicht fühlst, es ist die Realität und die Tatsache aus Gottes Sicht ist, du bist jetzt eine neue Schöpfung. Weil Jesus ist der Erste dieser neuen Schöpfung und du bist ein Teil von dieser neuen Schöpfung. Und die Taufe, die wir feiern, ist symbolisch und ich liebe das. Aber es gibt Leute, die sagen, wenn du nicht getauft bist, dann bist du nicht errettet. Und das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn, weil hier in Vergangenheitsform steht, ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. In ihm. Ah, und weiter geht's. Seid ihr noch da? Und weiter geht's. Vers 13, eigentlich alles Einfluss. Vers 13. Ja, jetzt geht's richtig. Jetzt kommt erst der gute Teil. Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eurer von der Sünde beherrschten menschlichen Natur mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er hat euch, eins weiter, er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Weil vorher warst du eigentlich tot. Jetzt bist du lebendig gemacht. Ich liebe diesen Vers. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand, jüdische Redenswendung, Redeart, in dem unbeschnittenen Zustand eurer von der Sünde beherrschten menschlichen Natur mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Kannst du mal alle sagen? Du musst es nicht sagen. Du kannst einfach alle. Alle Übertretungen vergab. Ist das Was für eine Zeitform? Genau, Vergangenheitsform. Er hat uns alle Übertretungen vergeben. Und deswegen sind wir lebendig gemacht. Durch ihn. Also ich persönlich könnte ausflippen. Wenn ich mir das denke, weißt du, da geht es nicht nur um deine Sünden, die Vergangenheit sind, aus deiner Sicht. Weil als Jesus am Kreuz starb, waren wir alle noch nicht auf diesem Planeten. Außer, nein. Also waren alle Sünden zukünftig und Jesus ist für alle Sünden, von allen Menschen, für alle Zeiten gestorben. Und wenn du ihn annimmst, wenn du das Versöhnungsgeschenk annimmst, das Gott dir anbietet, dann bist du mit ihm lebendig gemacht. Und das Coole ist, du bist nicht mehr unter dieser von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist das, was viele Christen immer noch denken. Ja, ich bin halt von der Sünde beherrscht. Nein, du bist nicht mehr von der Sünde beherrscht. Auch wenn du sündigst, du bist nicht mehr im Stadium in der Natur von einer, du bist nicht mehr beherrscht von einer sündigen Natur, sondern diese sündige Natur ist mit Jesus gestorben. Jetzt hast du ein neues Herz, auf das Gott schreiben kann. Auch wenn du noch sündigst. Du bist kein Sünder mehr. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist neu gemacht. Es gibt so viele Christen, die sagen, ja, ich bin ein Sünder, gerettet aus Gnade. Nein, du warst ein Sünder. Du bist gerettet aus Gnade, das stimmt, aber du bist jetzt kein Sünder mehr. Auch wenn du noch sündigst. Ich finde das Ich finde es genial. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Satz geht ja eigentlich noch weiter. Vers 14. Den Schuldschein, der gegen uns war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Gehen wir gleich noch einen Satz weiter. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Eins weiter. In ihm hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wenn du in ihm bist, dann hast auch du einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also gehen wir nochmal zurück zu Vers 13, damit wir da den Zusammenhang haben. Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eurer von der Sünde beherrschten menschlichen Natur, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Alle Übertretungen vergab. Also gab es da irgendetwas, das du übertreten konntest, sonst würde es ja keine Übertretungen geben. Und das lesen wir im nächsten Vers. Den Schuldschein, ich glaube, den kennt jeder, oder jeder Christ kennt diesen Vers. Den Schuldschein, der gegen uns war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat ihn für immer beseitigt. Und dieser Schuldschein, ich liebe da die Elberfelder Übersetzung, weil sie einfach ein bisschen klarer noch ist als diese neue Genfer Übersetzung. Den Schuldschein, in der Genfer Übersetzung steht, der auf unseren Namen ausgestellt ist, steht aber in der Originalübersetzung nicht, da steht nur der Schuldschein, der in Satzungen besteht. Dieser Schuldschein, wir denken, ah, voll cool, Jesus hat alle unsere Sünden genommen und hat sie ans Kreuz genagelt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er hat nicht einfach nur unsere Sünden an das Kreuz genagelt. Er hat nicht nur den Schuldschein für dein eigenes Leben an das Kreuz genagelt, sondern das Manuskript, man kann es auch sagen, die Steintafeln, die es überhaupt dazu kommen lassen, dass ein Schuldschein besteht. Weißt du, und ich will es wirklich nochmal klar sagen, das Gesetz, die 10 Gebote sind super. Sind gut, sind heilig. Das Problem ist, sie können dich nicht super, sie können dich nicht heilig und sie können dich nicht gerecht machen. Das kann nur das Blut von Jesus. Deswegen hat Jesus das Gesetz erfüllt, damit kein Schuldschein mehr entstehen kann, auch nicht in Zukunft. Weißt du, das Gesetz, wir sagen immer, ja, das Gesetz ist eigentlich ja nur für die Juden gegeben und das stimmt. Aber das Gesetz hat auch einen Einfluss auf die Heiden, auf die Nicht-Juden. Für die Juden war es ein Joch. Weißt du, was ein Joch ist? Eine Last, die du eigentlich nicht tragen kannst, weil es unmöglich ist, das Gesetz einzuhalten. Für die Heiden, für die Leute, die keine Juden sind, ist es wie eine Mauer. Du hast gar keine Chance, zu Gott zu kommen, weil du gar nicht unter dem Gesetz bist, das Gesetz gar nicht einhalten kannst, gar nicht gerecht gemacht werden kannst, wenn du das Gesetz einhalten würdest, weil du gehörst gar nicht zu Gottes Volk. Und Jesus hat beides am Kreuz für nicht mehr gültig erklärt. Er hat das Teil an das Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und manchmal verstehe ich nicht, was ist so schwierig daran zu verstehen, wenn da steht, für immer. Beseitigt. Ja, ziemlich starke Wörter. Also, Gott hat das Joch weggenommen von seinem Volk, vom jüdischen Volk. Und er hat die Mauer kaputt gemacht. Er hat den Vorhang zerrissen. Und weißt du, und das hat mich so am meisten geflasht, und währenddem die Band heraufkommt und leider diese Offenbarung nicht mehr mitbekommt, das hat mich am meisten geflasht. Ich liebe diese Stelle. Das ist Matthäus 27, wo Gott sagt, er hat den Vorhang von oben nach unten zerrissen im Tempel. Und weißt du, dass dieses Wort für zerreißen das gleiche Wort ist, das hier in Kolosser 2 benutzt wird für Beschneidung? Und weißt du, dass dieser Vor... Kannst du mal Gottes Design von dem Ganzen? Er hat den Weg frei gemacht. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Und wenn du eine Frau bist, es geht jetzt nur die Frauen etwas an, aber in der Church, es muss der Platz sein, wo man auch über die intimen Dinge spricht. Das Wort für diesen Vorhang ist ein Wort, das im Hebräischen auch benutzt wird. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber fürs Jumpferhütli. Die Jumpfernhaut. Der Vorhang, der bei jeder Frau eingebaut ist. Und es gibt so viele junge Frauen, für die nicht wissen, was das ist, das geht kaputt, wenn man Sex hat. Und dann fängt es an zu bluten. Gott hat das designt, weil er uns zeigen will, was Jesus am Kreuz gemacht hat mit seinem Blut. Und weil er uns zeigen will, wo du hingehen kannst, wenn du vergewaltigt wurdest, wenn du missbraucht wurdest, wenn du vielleicht zu früh, auch wenn du selber dich entschieden hast, das zu machen, wenn es zu früh war für dich, wenn du verletzt wurdest, auch in diesem Bereich, im sexuellen Bereich verletzt wurdest. Jesus hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass du wiederhergestellt werden kannst. Und wir haben es bei einem Paar, sogar bei uns in der Church erlebt. Bei der Frau, beim Mann kann es ja nicht passieren. Wo es bei der Frau wieder zusammengewachsen ist. Weil Gott dich nicht anhand von deinen Fehlern beurteilt. Du kannst immer zu ihm kommen, egal ob du schon 50 Mal bei ihm warst, 1000 Mal bei ihm warst wegen dem gleichen Fehler, du kannst immer zu ihm kommen. Weil er hat den Schuldschein beseitigt. Er hat den Vorhang zerrissen von oben bis unten. Der Weg ist frei. Die Mauer ist weg. Das Joch ist weg. Ich könnte ausflippen. Und Jesus ist Gott. Und das kommt hier so klar in diesen Versen rüber. Jesus ist Gott. Er ist größer als alles. Er hat den Vorrang über allem. In ihm bist du höher als alles. In ihm hast du triumphiert. In ihm hast du den Sieg. Auch wenn du es nicht spürst, auch wenn du immer wieder mit dem gleichen Fehler das Gefühl hast, irgendjemand anders triumphiert über dich oder die sündige Natur triumphiert über dich, lass dich nicht einfangen von solchen Philosophien, sondern fühle dich mit der Wahrheit Gottes, weil in ihm sind wir mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Amen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.